nicht darum, du kannst Gespräche führen und wir mussten uns hier richtig tüchtig reindenken. Und das war auch mein Zugang, wie ich beim Weißen Kreuz gelandet bin. Ja, ich bin eigentlich Politikwissenschaftler. Ich werde heute nichts über Politik erzählen, keine Angst. Und habe praktisch selbst dort Seelsorge empfangen, in Anspruch genommen, auch beim Thema Pornografie und habe Stück für Stück angefangen mitzuarbeiten. Ja, und irgendwann stehe ich nun da und darf vor euch reden. Ich glaube, das ist auch ein Prinzip von Gott, dass er immer auch mal unsere Verwundungen zur Aufgabe macht. Ja, und ich habe euch eine Menge Flyer mitgebracht und dann ist der Werbeblock auch vorbei. Ja, die liegen da draußen, zum Beispiel aktuelles Heft, Liebe ist nicht käuflich, Sexualität und Menschenwürde, waren so ein paar ganz aktuelle Fragen. Das ist ein Heft über Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung hat im Stiftung Warentest nur befriedigend bekommen als Testurteil. Oder dann ein Heft über Pornografie für Seelsorger, betroffene Eltern, Partner von Pornosüchtigen. Nehmt die Sachen mit, wenn euch das interessiert. Und in diesem blauen Heft ist noch so ein Zettel, da kann man irgendwie gratis Bücher bestellen bei einem Verein in Österreich, auch zu dem Thema versuchen. So, nun steigen wir ein. Und ich denke, wir werden heute diese drei Themen behandeln. Erstens, wir wollen allgemein über Versuchung nachdenken. Wo kommen die her, wenn wir in die Bibel schauen? Vermutlich hat jeder von euch so seine eigene Theorie, wenn er versucht ist, was ihn da so versucht. Das Zweite ist, wir wollen überlegen, wozu werden wir versucht? Ja, zu welchem Ziel oder Zweck? Und das ist dann der praktische Teil nach der Pause. Wir starten mal jetzt, woher werde ich versucht? Mal angenommen, du liest jetzt zum Beispiel eine biblische Geschichte wie David und Bathseba. Da hast du wahrscheinlich automatisch ein inneres Modell, was den David hier versucht. Ja? Du wirst wahrscheinlich irgendwie denken, ja, jetzt geh mit ihm die Kommode durch, oder aber, oh, der Teufel hat ihn versucht, ja. Ich will mal versuchen, so die Quellen von Versuchung aufzudröseln, die uns Gottes Wort nennt. Anhand dreier biblischer Geschichten. Die erste ist die im Paradies, das sollen jetzt Adam und Eva sein, leicht schematisch. Und es startet ja mit der Schlange. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Ihr mögt den Text kennen. Allein hier schon mal diese Halbwahrheit, ja, sollte Gott gesagt werden, das ist ein Kennzeichen von vielen Versuchungen. Auch diese Angst, irgendetwas verpasst zu haben. Bei 3 Milliarden Frauen ist es beim Thema Sexualität recht leicht möglich, etwas verpasst zu haben gefühlt. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß davon. Nun haben wir hier als erste, vielleicht sagen wir als Impulsgeber von Versuchung die Schlange, den Teufel. Aber der Teufel muss der Eva nun nicht sagen, schau mal, wie lecker die aussehen. Darauf kommt die Frau von allein. In ihrer Natur ist bereits angelegt, auf etwas Verlangen zu haben. Und der dritte Punkt, die Mitmenschen und sie versucht letztlich ihren lieben Adam. Ja, also allein schon hier haben wir drei Quellen von Versuchung zu unterschiedlichen Zeitpunkten dieser Geschichte. Und wir haben dazu noch einen geliebten Vater im Himmel, der all das zulässt, um zu schauen, wie wertvoll ist denen die Gemeinschaft mit mir. Ja, finde ich schon mal hochspannend. Es gibt also auch noch diesen Aspekt der Prüfung. Zum Beispiel hier auch im Jakobusbrief steht, achtet es für mancherlei, für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Ihr lieben Brüder, wenn wir nicht versucht werden, dann sollten wir uns Sorgen machen. Das ist auch ein ermutigender Gedanke. Wobei es bei Hiob auch irgendwann heißt, er tastet ihn nicht mehr an, glaube ich. Ja. Also vielleicht gibt es dann auch einen Grad an Heiligkeit, den wir irgendwann erreicht haben können und wir werden nicht mehr versucht. Vielleicht gibt es auch das. Ich bin da noch nicht angekommen. Die zweite Geschichte ist nun auch unser Hiob. Bei Hiob beginnt die Geschichte der Versuchung also so, dass Gott von seinem Sohn Hiob prahlt. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ich finde die Vorstellung schön, dass Gott vielleicht mit euch auch angibt. Ihr seid gut gelungene Projekte Gottes. Und das nun stachelt den Teufel an, sich hier praktisch als Versucher anzubieten. Er sagt beim Hiob, aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Und der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Das heißt, der Satan darf versuchen und prüfen und testen. In einem ihm gesteckten Rahmen. Das heißt, also manche unserer Versuchungen können wir auch verstehen in diesem Kräftespiel und wir sind so ein bisschen das Prestigeprojekt Gottes. Und Gott will sich eigentlich gern an uns freuen und mit uns angeben. Ein wenig später im Text heißt es, ich weiß, die Frauen kommen hier im ersten Beispiel nicht so gut weg, aber das erlaube ich mir bei meinem Männerabend. Und seine Frau sprach zu ihm, was hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Das ist also der Tipp der lieben, treusorgenden Ehefrau. Sage Gott ab und stirb. Also hier haben wir auch dann einen Mitmenschen, der ihn versucht und die Freunde des Hiob spielen ja dann auch noch mit. Was wir nicht haben ist, dass Hiobs Fleisch sein Naturell aufbegehrt gegen sein Unglück. Sondern er hält in einer unglaublichen Demut an Gott fest. Auch das finde ich ermutigend, wir sind dem Fleisch nicht untertan. Auch wenn wir in manchen Punkten Knechte der Sünde sind oder verstrickt oder wie auch immer. Das dritte Beispiel, und das ist jetzt mal Lot, weil an ihm könnte man auch herrliche Predigten zu diesem Thema machen. Unser Freund Lot, seine Frau zur Salzsäure versalzt, Steinsäure versalzt, ja, und er wohnt in der Höhle mit seinen Töchtern. Allein das ist wahrscheinlich nicht das ideale Setting einer dauerhaften WG. Ja. Und nun kommt die ältere der Töchter auf die doch schon recht abstruse Idee, unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach aller Weltweise. Die Panik, ja, vor der Kinderlosigkeit. Sie verführt die Jüngere, so Gott, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und zu uns zu ihm legen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Ja, dieser Wunsch nach Kindern als Projekt ist, glaube ich, auch eine Frucht des Sündenfalls, ja, ist wahrscheinlich tatsächlich im Menschlichen angelegt und sie versucht auch hier den Menschen, macht den Vater so betrunken, dass er sich dann an nichts mehr erinnern kann. Also er muss wirklich sehr betrunken gewesen sein. Ja. Und wir haben aber nicht den Satan hier, der in irgendeiner Weise dem Hiob sagen müsste oder diesen Töchtern, hey, wie wär's? Ist doch eine Option. Zumindest gibt es den Text nicht hier. Was wir aber wissen ist, dass diese Töchter ihre Kindheit in Sodom und Gomorra groß geworden, zumindest in Sodom. Und ich gehe mal in einer Naivität davon aus, dass es nicht der ideale Ort für zwei Töchter ist, um groß zu werden. Und ich würde mal sagen, die sind ganz klar kulturverseucht. Und die Bibel kennt an ganz vielen Punkten diese Quelle von Versuchung auch und nennt sie dann Weltlichkeit. Ja, die unser Denken irgendwie manipuliert. Und da ich überzeugt bin, dass Sodom im Klima vom Teufel geprägt war, ist dann indirekt die Saat des Teufels wahrscheinlich doch wieder präsent. Vielleicht mit einer gewissen Verzögerung, einer Latenzzeit, wie sie dann später aufgeht. Führt uns zu der Erkenntnis, es gibt scheinbar diese fünf Quellen von Versuchung. Und Gottes Wort ist so großartig, das bringt es im Epheserbrief im Kapitel 2, Vers 1 so wunderbar auf den Punkt. Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst früher gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führt auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Ja, also im Idealfall, also im Gegenteil des Idealfalls, verstehen sich diese Quellen von Versuchung und verstärken sich noch umso mehr. Und wir leben in entsprechenden Städten, wo ein Pornoshop neben dem Erotikkino steht. Ich versuche das mal in ein Bild zu bringen. Du hast also ein Herz, das gerne sündigt. Leider ist es wahrscheinlich so, dass ihr es noch in Teilen habt. Vielleicht an manchen Punkten nicht mehr her, aber ich denke, wir haben auch immer noch ein paar Anteile in uns, die noch nicht ganz erlöst sind und immer noch die Sünde mögen und mit ihr liebäugeln. Das heißt, das Fleisch ist in uns, wir versuchen uns selber, die Mitmenschen, die nie ebenso wenig erlöste Herzen haben und sich super enge Jeans und Bikinis beim Joggen anziehen müssen, ja, versuchen uns, der Teufel versucht uns selbst, er gibt Fallstricke in unsere Biografie, sagt uns das Wort Gottes zumindest, und er prägt diese Welt, diese Kultur, dieses Klima. Und eventuell gibt es auch noch böse Geister. Das ist ein wenig rätselhaft, ja, aber die Bibel hat so ein paar Stellen, wo auch zum Beispiel der König Ahas ein Geist zu einer Volkszählung aufstachelt und ihn reizt. Ja. Also scheinbar gibt es da noch etwas, was mystisch ist, aber da will ich mich heute nicht so reingraben. Und Gott lässt nun all das zu, zumindest erst einmal. Wir kommen gleich noch zu dem Praktischen, was wir jetzt tun können. Das ist also erstmal der Stand, wenn wir so die Ursache anschauen. Könnt ihr euch da irgendwo drin einsortieren, in dem, was ihr erlebt und seht und beobachtet? Könnt man brummen, wenn ja. Brummt man, wenn ja. Ich möchte jetzt mal noch an einem Beispiel Sexualität auf das Fleisch eingehen. Weil ich glaube ja, dass wir oft eigentlich in Unkenntnis sind unserer eigenen Leiblichkeit. Und gar nicht so richtig in Kenntnis sind, wie wir selber unser Feind sein können. Und jetzt möchte ich euch so ein paar Aspekte von Sexualität nahebringen, über die ihr mal nachdenken könnt. Ihr, die ihr hier sitzt, ihr 50 Kämpfer des Herrn, werdet wahrscheinlich alle ein Bild von Sexualität mit euch herumtragen, was immer in solchen Entscheidungen mit eine Rolle spielt. Es kann sein, dass du noch ein Bild von dir hast, was irgendwie so evolutionär mitgeprägt ist, weil unsere Gesellschaft uns das immer, immer wiederholt. Ihr seid höher entwickelte Menschenaffen. Und deswegen wollt ihr Gene versprühen. Das wird oft gesagt. Also Sexualität als genetische Aufgabe wie bei einem Bonobo. Vielleicht hast du aber auch eher eine Vorstellung von Sexualität als Dampfkessel. Vielleicht kannst du dich noch an die Triebtheorien erinnern, ja? Der Mann mit einer bestimmten Menge von Trieb und er steht auf dem Feuer und der Dampfkessel dampft, dampft, dampft und wenn der Trieb nicht rauskommt, platzt du. Oder missbrauchst du eine Frau, du musst zur Prostituierten gehen. Ja, also irgendwie der Mensch als eine Maschine von Hormonen. Diese beiden Bilder begegnen uns oft auf der Baustelle. Oft in der Zeitung. Immer wieder der Mensch hat Trieb und muss im Leben und seine Gene und so weiter und so fort. Es gibt dann aber auch noch Sexualität als Prägungen. Bist du geprägt von den Umfeldern, von den Medien, die irgendwie so ein Programm bei dir draufgespielt haben. Und deswegen hast du die und jene Form von Sexualität entwickelt. Oder ist deine Sexualität eher durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, die guten wie die schlechten, so geworden, wie sie jetzt ist. Als Bild habe ich euch hier diesen ausgespülten Boden mitgebracht, ja, wo der Regen abfließt, durch die Erfahrungen, ja, in unserem Gehirn entstehen Bahnungen, und wenn der Regen das nächste Mal fließt, geht er eher wieder diese Strecke und irgendwann hast du ein schönes Flussbett und so läuft die Sexualität ab. Ja, vielleicht ist das das Bild, was dich am meisten prägt in deiner Vorstellung von Sexualität. Oder ist es das? Sexualität als Bar, als Cocktailbar, die du mit dir rumträgst, wo du Rausch, Betäubung, Frieden findest. Das heißt ja nicht umsonst Selbstbefriedigung. Ja, ich schaffe mir meinen Frieden selbst, anstatt ihn mir beim Friedefürst zu holen oder wo auch immer. Ja, also vielleicht geht es auch in diese Richtung der Betäubung von unguten Gefühlen. Und die sechste Idee, über Sexualität nachzudenken, ist die eines Theaters. Das ist die Frage nach den Sehnsüchten und Motiven, die wir eigentlich in unserem Herzen haben. Und auf der inneren Bühne inszenieren wir eine Sexualität, die uns etwas gibt. Zum Beispiel, wir stellen uns vor, dass wir der Allerbegehrteste sind, dass wir der Durchsetzungskräftigste sind, dass uns jemand annimmt und wahrnimmt und endlich mal jemand bestätigt und nicht kritisiert. Und in unserer Theatershow sind immer wir der Held. Du kannst mal kurz innehalten und überlegen, welches der Bilder das ist, wie du bisher am meisten über deine Sexualität nachgedacht hast. Das ist insofern wichtig, weil du natürlich im Falle von Versuchung auch aus diesem Menschenbild oft heraus agierst. Ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, um diesen Punkt von Fleisch zu verstehen, ist, dass besonders diese beiden rechts wunderbar geeignet sind, dass wir Sexualität auf den Thron unseres Lebens rücken. Unsere ganze Gesellschaft macht Sexualität zu einem Götzen. Und Menschen holen sich auf dieser inneren Bühne ab, was sie gerade brauchen. Sie laufen mit ihrer Bedürftigkeit zum Sexgötzen und sagen, gib mir. Oder sie haben irgendwelche Gefühle und sagen, betäube mich, berausche mich, in meinem langweiligen Leben erlöse mich. Und beides ist eigentlich Götzendienst, denn wir finden eigentlich die Antwort auf unsere Bedürftigkeit beim Herrn. Er will uns trösten und wir sollen uns nicht an irgendwas klammern und sagen, hey, bitte, 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 gib du mir, erlöse mich, mach du mich zu was Besonderem oder hilf mir in meiner Not. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Teufel sich deswegen so oft so gut mit der Sexualität versteht, weil sie so gut geeignet ist zum Götzendienst. Weil Gott zugleich etwas Schönes in Sexualität gelegt hat, was uns Menschen beschenken soll. Dass ich zu meiner Ehefrau gehe, mit ihr Gemeinschaft habe, intime, und ich werde bestärkt in einer unbekannten Bühne, die ich nicht mal wusste. Und meine Frau bestätigt mich und ich werde beschenkt in meiner Bedürftigkeit. So liebt uns Gott, dass er etwas schafft auf Erden, was uns beschenkt in seiner Schöpfung und er ist nicht mal unmittelbar beteiligt. Und der Teufel hat es pervertiert. Und was nun passiert bei Sexualität ist, dass sie aufgrund dieser Motive uns auch immer einen Mangel ausfüllen kann, den wir spüren. Die Sexualwissenschaftler sagen, die Sexualität ist wie eine Plombe, die den hohlen Zahn der Psyche zusammenhalten kann. Und die Sehnsüchte und die Mangelerfahrung, die sind ganz unterschiedlich. Bei dem einen ist es Macht, das ist Freiheit, das ist Potenz, sich mal richtig durchsetzen können, gibt es die unterschiedlichsten Punkte. Ja? Und das kitten wir damit. Und der zweite Teil, da wird nicht nur ein Mangel der Psyche ausgeglichen, sondern auch, dass unsere unguten Gefühle durch Sexualität reguliert werden können. Sex als Spritze. Und es funktioniert. Und wir erfahren, dass es funktioniert. Und manchmal gehen wir wieder in unsere Fantasie zurück oder so, weil wir denken, hey, das hat doch geklappt. Und ich glaube, das meint Bibel auch mit Fleisch. Wie wir so ticken, wie wir uns selbst beschränken wollen. Unser Ego auf dem Lebensgrund. Und bei Sexualität ist nun der Punkt, dass sie kontinuierlich sich auch in uns formt durch das, was wir tun. Denkt nochmal an das Flussbett. Das ist zum Teil richtig. Das heißt, wenn jetzt hier unser Hannibal seinen Mangel wahrnimmt, in seiner sexuellen Fantasie oder Inszenierung hat er diesen Mangel nicht. Ja, er stellt es sich immer wieder vor oder er geht ihm nach und es bildet sich eine Art Konglomerat, ein zusammengeschmolzener Stein, ja, von diesen Erfahrungen und mit diesen Mustern füllt er diesen Mangel. Und dann ist er eben da mit diesem Mangel, ja, und diesen Erfahrungen. Und wenn ich nun in die Seelsorge schaue, mit den vielen, vielen Männern, mit denen ich gearbeitet habe in diesem Punkt, da stelle ich immer fest, dass es dann irgendwann diese zwei Herzen in der Brust gibt. Das eine ist, ja, ich hasse die Sünde. Ja, ich leide unter der Sucht. Und zugleich aber auch, ja, ich habe die Sünde noch lieb. Ich liebe die Sucht, weil sie hat mich so oft getröstet. Sie war für mich da, sie hat mich nicht enttäuscht. Und das führt dazu, dass sich die Männer oft selber austricksen, machen mit mir ein Versprechen und suchen sich eine Hintertür. Weil sie diese beiden Pole in sich haben, die miteinander ringen. Und bevor hier Gott manchmal das Vollbringen schenkt, müssen wir ihm erlauben, unser Wollen zu verändern. Und diese Anteile auch wirklich sagen, Herr Gott, oh, was ist denn hier nicht erlöst bei mir? Etwas, was mein Chef gerne macht und ich, ist, dass wir dann die Männer mal einen Brief schreiben lassen an die Sexualität, an die Pornografie oder die Prostituierte oder was auch immer. Und dann schreiben wir da einen Brief, ja, liebe Pornografie, du warst lange nicht mehr da, ich habe dich vermisst. Weil du gibst mir Rausch, du bist ein Abenteuerland für mich. Aber zugleich bin ich ja froh, dass du nicht mehr da bist, weil ich habe immer unter dir gelitten und du hast meine Familie kaputt gemacht und mich unfrei. Und es ist interessant, wenn die Männer verstehen, stimmt, an manchen Punkten leide ich wirklich, an anderen Punkten muss ich mein Herz nochmal ganz neu ausrichten, auf das, was Jesus möchte. Und der Teufel, und damit will ich es auch hier geistlich betrachten, ist ein Fuchs. Er kennt unsere Akte. Er hat eine Akte von jedem von uns, denke ich. Er kennt unsere Verletzungen, er weiß unseren Mangel, er weiß, was funktioniert und er bietet uns gefrorene Scheiße als Schokoeis für unseren Mangel. Als Jesus in der Wüste war und versucht worden ist, hatte er wirklich Hunger. Und das Top-Produkt des Teufels waren Steine. Und das macht er auf ganz viele Weisen, dass er uns die falschen Antworten auf die richtigen Sehnsüchte gibt. Ja, die Antwort steht ja nicht darin, dass wir unsere Sehnsüchte verleugnen. Ja, und wenn nun immer wieder sowas gelesen wird, haben wir dann irgendwann natürlich auch das Gefühl, das muss so sein, das gehört zusammen. Da kann man Börbe und Zahl nicht mehr auseinanderhalten. Und ich will jetzt mal eine Grafik mitgeben, ein Bild, und vielleicht kannst du deine Form von Versuchung hier einordnen. Was ich in der Erfahrung mit ganz vielen Pornosüchtigen gemacht habe, ist dieses Bild wirklich sehr, sehr hilfreich. Dieser unter Bursche ist sexuell versucht, ja? Eventuell durch seine Biografie, die Erfahrung, die er gemacht hat, eventuell durch diese Gesellschaft und das, was in seinen Kopf als Ideen kam. Aber am allermeisten verstehen wir sein Problem, wenn wir uns die Situation anschauen, wenn er gegen seine Überzeugungen umkippt. Wann knickt er ein, dieser Kämpfer? Manchmal gibt es ja so solche Punkte und die sind immer komischerweise geprägt von einem ganz bestimmten Gefühl. Und das ist ein Gefühl, das ist ungut. Zum Beispiel ist es oft ein Gefühl von Einsamkeit, von Müdigkeit, von Frust oder Überforderung und ganz oft auch Langeweile. Und es gibt hier so wie einen Topf eines negativen Grundgefühls. Und in dieses Grundgefühl kommt das Gedächtnis, das weiß, hey, so könntest du dir jetzt ja gute Gefühle holen. Und das passiert nicht mal bewusst. Und an dieser Stelle jetzt, ich habe das für ein Pornoseminar gemacht, diese Folie, beginnt dann irgendwann für ihn hier dieser Punkt, wo er sein Ritual abspult. Und das ist für ihn dann immer wieder ähnlich. Ja, was auch immer er dann nur tut. Und dabei eigentlich, dabei gibt es manchmal einen Auslöser. Joggerin, sexistische Werbung. Manchmal aber auch gibt es keine Auslösung. Weil dieses Gefühl, wenn es oft kombiniert war mit Sexualität, findet das statt, was Konditionierungen heißt. Etwas wird miteinander gekoppelt. Unser Fleisch ist ein Elefant und merkt sich alles. Ja, und manchmal ist der Auslöser auch verdeckt. Aber eigentlich will unser Freund hier, wir nennen ihn wieder Haribald, der will was ganz anderes. Der will vielleicht einfach mal Freiheit, der will mal nicht kritisiert werden, der will mal das Gefühl haben, dass keiner was von ihm will. Irgendetwas ganz anderes. Und er holt hier sich praktisch eigentlich eine andere Sehnsucht ab in seinem Kreislauf hier. Das ist ja die finale Ursache, der Zweck einer Sache. Und hier gibt es dann eben leider durch Sexualität auch, und das ist das Dämonische, das Teuflische, Folgen von falscher Sexualität. Sie macht uns nicht satt. Sie ist ein falscher, styroporhafter Nährer. Sie gibt uns vielleicht auch Vorstellungen, die gar nicht befriedigt werden können. Sie führt dazu, dass wir Dinge nicht lösen in unserem Leben, die eigentlich Ursache sind und die uns immer, immer weiter frustrieren. Und das verstärkt natürlich das negative Grundgefühl. Und hier mache ich dir Mut, wenn du an irgendeiner Stelle immer wieder einknickst. Es kann auch eine ganz andere Sucht sein. Halte dir vor Augen, welches ist dein Grundgefühl? Was sind deine Auslöser? Wie läuft dein Ritual ab? Was suchst du eigentlich? Und dann baue dir gute Brücken, die dir raushelfen aus einem Leben, wo du immer wieder in schlechten Gefühlen landest. Arbeitsplatz verändern, in Freundschaft investieren, dein Leben in der Gemeinde verändern, dass Gemeinde und Nachfolge dich stärkt und ermutigt. Das kann heißen, dass du bei dem Grundgefühl ansetzen musst und sagst, dort, wo ich immer wieder dieses Gefühl wahrnehme, suche ich mir alternative Arten, damit umzugehen. Ich mache mehr Sport. Ich fange an, also ich will es mal Boxen machen, erzähle ich mir meinen Schüler angefangen zu boxen, und dann hast du dein Leben hingekriegt. Ja? Ich gehe mehr Menschen fischen, ich mache mehr mit Freunden. Ja? Ich investiere in Gespräche, such dir etwas, was dich eigentlich mit diesen Gefühlen besser umgehen lässt. Oder aber manchmal müssen wir auch einfach Blocker einbauen, Schutzmechanismen, Zäune, auf Augen achten, Schutzsoftware installieren, den Rechner in ein anderes Zimmer stellen, mit dem Auto woanders langfahren. Es gibt die verschiedensten Dinge, die uns herausfordern. Ja, und das sind dann aber eben eher diese ja, ganz sachlichen Fragen. Vielleicht kannst du die Grafik gebrauchen. Ich gehe mal noch einen Gedanken weiter. Und zwar möchte ich jetzt mit euch kurz schauen, wozu werde ich versucht. Wollt ihr noch mal ganz kurz innehalten? Kurz mal kurz Luft holen. Okay, wir schauen jetzt praktisch, was ist die Konsequenz von Versuch? Wozu führt das Ganze? Ich werde euch diese Grafik jetzt schnell durchgehen, weil darüber könnte man stundenlang predigen. Das erste ist, ich glaube, durch die Art und Weise, wie wir leben, sprechen wir eine Sprache zu Gott. Das ist mal jetzt einmal sinnbildlich für den Raum. Der Raum ist der Heiligkeit Gottes im Himmel letztlich, aber auch in ganz intensiver Gemeinschaft mit ihm. Das ist der Raum hier auf der Erde, wo wir Menschen schon jetzt ihm ausdrücken können, Gott, ich will dein Freund sein, Gemeinschaft mit dir haben. Und das hier unten ist der Bereich derjenigen Menschen, die Gott ausdrücken, ich habe kein Interesse an dir. Und am Anfang war der Mensch in diesen Zwischenbereich gestellt und er hat sich durch eine Übertretung, nicht etwa durch, ich will nicht mehr geliebt werden, ja, ich brauche keinen Lobpreis mehr, sondern durch eine ethische Übertretung, geht er in diesen Beziehungszerbruch, ja, erstmal wieder in die Gottferne. Und seitdem ist der Mensch, das Volk Israel, immer wieder gerufen, umzukehren, aufzuhören mit Götzendienst, mit Hurerei, mit allen möglichen Dingen, ja, um wieder in diesen Bereich zu gehen, wo für Gott diese Sprache gesprochen wird, du bist uns mächtig. Wir lassen es uns was kosten, dass du unser Freund bist. Ja, der Johannes ruft zur Umkehr, Jesus schafft, dass wir nicht mehr leisten müssen und jetzt schon Kinder Gottes sind. Das ist also nochmal ein Quantensprung. Ich will hier nicht der Werksgerechtigkeit das Wort reden, aber dennoch muss die Urgemeinde und die ganze Christenheit dann immer wieder auch ermahnt werden, zurückzugehen in diese Ordnung. Das, was ihr jetzt schon seid, das lebt auch. Wir haben es durch Jesus natürlich leichter auch, dem zu widerstehen. Und der Heilige Geist, der ist auch einer, der Früchte ausprägt, wie Selbstbeherrschung, Disziplin, Frieden, Sanftmut, die eine gute, gute Prophylaxe sind. Ja, der Heilige Geist ist hier auch nochmal ein echter Helfer. Ich will euch mal eine Bibelstelle vorlesen. Ich lasse das einfach auf euch wirken, um diesen Aspekt von Raum und Gebot zu verstehen. Im Johannesevangelium 14,23 auf die Frage von Judas antwortet Jesus und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das drückt es nochmal, finde ich, schön aus. Und Versuchung führt in Konsequenz hier also natürlich immer dazu, dass Menschen aus dieser Beziehung mit Gott ausbrechen und zu Gott die Sprache sprechen. Eigentlich ist das alles nicht so ernst mit uns beiden. Und dann müssen wir noch kurz auf diesen Punkt hier schauen, was da passiert ist. Gott hatte vor den Menschen die Engel geschaffen und einer dieser Engel, der Satan, wollte sein wie Gott. Geschöpft wollte er auf die Ebene mit dem Schöpfer. Gott macht den zweiten Versuch, er schöpft den Menschen. Und die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und stiftet an zur Mitrebellion. Und seitdem sind wir Menschen hier, wir lesen im 1. Korinther 15, Vers 22, Wie sie in Adam alle sterben, so sind sie in Christus alle lebendig gemacht. Ja? Ich will den Vers nicht ausdeuten. Da könnt ihr auch viele, viele Predigten drüber hören. Mir geht es nur darum, dass Adam eine Konsequenz für uns alle hat. Und nun kann der Mensch hier auf irgendeine Weise, dieser mehr oder weniger in der Aufgabe auszudrücken, ich will nicht mitrebellieren. Ich meine das nicht. Ich will mich unterordnen. Und das kann er, indem er umkehrt, sich ausrichtet auf Jesus, ihn zum König über sein Leben macht. Das kann er, indem er sich taufen lässt und den alten Adam ersäuft. Und im dritten Punkt, indem er sich demütig unterordnet unter die Gebote. Und Versuchungen dann eben auch zu trotzen versucht. Und Versuchung versucht denn also immer, diese eigentliche Schöpfungsordnung herauszufordern, ja, und der Heiligkeit Gottes die Ehre abzulaufen. Und ich vermute, deswegen werden wir auch so viel versucht. Diese Grafik drückt es auch ganz schön aus, dass es ein Mensch, der Jesus nicht kennt, das Ego ist auf seinem Thron, der kennt Jesus ein bisschen, aber er ist immer noch nicht entschieden, dass Jesus der König ist. Und dieser Mensch hat Jesus zum König gemacht und das Ego ihm zu Füßen gestellt. Und die Versuchung versucht nun immer wieder, dass das Ego hier hochkommen kann. Stachelt uns mal. Der zweite Punkt ist ja, die Versuchung wirkt eine Konsequenz. Wir Christen sind gerettet. Die Sicherheit haben wir schwarz auf weiß. Das sind die Fakten. Aber wir sind nicht am Ziel. Am Ziel sind wir, wenn wir im Himmel sehen, er kennt das hier ja ganz gut mit der Naherwartung, habe ich gehört. Und Jesus ist bei uns und wir bei ihm. Dann haben wir das Ziel erreicht. Aber auf dem Weg hierhin gibt es eben diese Irrlichter, die uns versuchen, von diesem Weg abzubringen. Und ich glaube nicht, dass wir das Heil verlieren, dass wir das Leben, das ewige Leben verlieren, nur wenn wir sündigen. Das ist nicht meine Theologie. Was ich aber glaube ist, das, was etwas ganz oft passiert, und das tut ein Telefonat aus, was ich mal mit einem Mann hatte, der rief mich an und sagte, Nikolaus, ich komme von einer Prostituierten. Ich habe das nie gewollt. Ich weiß es, Sünde, aber ich habe so viele falsche Entscheidungen in letzter Zeit getroffen, da war das jetzt auch egal. Dass Versuchung immer auch zu Versuchung führt. Das sind so die Graustufen. Und ich erlebe, dass Menschen sich dann immer mehr als Sünder definieren, die gar keinen Anteil am Heil haben, der Gemeinde fernbleiben aufgrund des schlechten Gewissens, ihre Ämter nicht mehr versehen, nicht mehr beten, Gott vermeiden und Stück für Stück verblasst ihnen der Glaube und die Nachfolge. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann Versuchung die Konsequenz hatte, dass das Heil verloren ist. So verstehe ich auch die Bibelstelle im Korintherbrief. Vielleicht kann sich der eine oder andere, der Sünden eine Weile geduldet hat im Leben, hier wiederfinden. Irgendwann definiert man sich als permanenten Sünder, ja, und dann ist man offen für noch mehr Schrott. Es gibt also verschiedene Folgen von Versuchungen, die habe ich alle genannt, ich lasse das mal außen vor. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, der ist mir sehr wichtig als Konsequenz von Versuchung, und zwar will ich den an diesem Beispiel festmachen. Ihr erinnert euch, es gibt diese sechs Arten von Theorien über Sexualität und irgendwie wird unsere Sexualität auch so geprägt sein. Das spielt irgendwie alles mit. Und das führt dann eventuell dazu, dass in deinem Leben folgende Sexualität in deinem Leben ist. Ja, eine Zwiebel, da ist ja die Blume angelegt, die kommt irgendwie raus, ja, wie Sexualität in uns angelegt ist. Aber wie die Blume wächst, ist eine Folge von Umständen. Ja? Aber das hier ist keine 1:1 Übersetzung. Es ist nicht so, dass dir deine Sexualität, dass er auf den Tisch geknallt wird, bumm, so musst du es leben. Dein Dampfkessel und Affe sein. Sondern Gott schafft uns als Person. Und eine Person hat Wille, Entscheidung, Vorstellungskraft. Eine Person kann sich über sich Gedanken machen und interpretieren und bewerten, was es wahrnimmt. Ein Hund liegt einfach nicht auf der Wiese und überlegt sich, ja, also hier auf diesem Gummiknochen rumkauen, ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich war zu hören bestimmt. Ich gehe in den Wald und ich jage Kaninchen. Das werde ich tun und ich komme hier nie wieder zurück. Macht der Hund nicht. Aber der Mensch kann das, der kann sich überlegen, ist das, was ich hier wahrnehme, das, was ich will? Oder will ich nicht was ganz anderes tun und es gestalten? Und das ist letztlich auch der Teil in unserer Persönlichkeit, der verantwortlich ist für Gott. Ich glaube nicht, dass wir verantwortlich sind, dass uns mal irgendwie ein wildes Wort rausrutscht oder sowas. Aber wir sind verantwortlich, wenn wir nicht diese Aufgaben, die uns Gott ins Leben stellt, angehen und annehmen. Und uns an diesem Punkt auch verändern lassen. Und ich will dir mal so drei Aspekte zeigen, wie du das machen könntest als, ich nenne den übrigens Geschäftsführer. Weil er führt die Geschäfte deiner Firma, deines Lebens, in Verantwortung an den Eigner, nämlich Gott. Und dieser Geschäftsführer zum Beispiel, du könntest praktisch deine Firma jetzt in diese drei Anteile teilen. Das Elternicht ist die Art und Weise, wie du über eine Sache denkst. Ja, Werte, Ziele, Vorstellungen. Sex außerhalb der Ehe ist schlecht. Das ist das Elternicht. Aber genauso eben auch, Affen brauchen Sex. Ich bin ein Affe, wäre auch das Elternicht. Ja. Dann gibt es das Kindliche. Das Kindliche ist in uns derjenige Anteil, der Gefühle hat, der Affekte hat, der Leidenschaften hat. Das Kind-Ich, kannst du dir vorstellen, wie in dieser Firma die Angestellten, die das 13. Gehalt wollen. Und zum Geschäftsführer kommen, ich will jetzt aber Zucker, ich will Bier, ich brauche Sex, so richtig krasse Gefühle, jetzt mal hier Rausch. 13. Monatsgehalt. Die Geschäftsführung kann sich überlegen, ja. Ich habe ja hier diese Fusion mit dieser anderen Firma, dieser weiblichen. Jetzt ist es leider nicht möglich mit dem 13. Gehalt, weil es die falsche Firma, die dich ja gerade anbietet. Ja? Und er fängt an zu gestalten und zu interpretieren. Oder aber die Ebene des Erwachsenen ist die der Entscheidungen, Handlungsoptionen. Ja? Hier werden Entscheidungen getroffen. Aber vielleicht auch ganz egoistische. Ja, ihr könnt nur entscheiden, ich will so viel Spaß, wie ich irgendwie will. Der Geschäftsführer aber, der hat Verantwortung, das ist nochmal sowas wie der Geist in uns. Und das könntest du auch alles so einordnen, dass Versuchungen, zum Beispiel das Fleisch, ist oft hier in dem Bereich. Rambazamba, ich will Vergnügen. Ich habe das doch verdient, ich bin gedemütigt worden, aber jetzt räche ich mich all diese Dinge. Affekte. Die Mitmenschen schränken uns oft in diesen Bereich ein, in unseren Handlungsoptionen, in unseren Entscheidungen. Und unsere Kultur prägt uns vor allem hier, ja, auf dieser übergeordneten Ebene, was wir überhaupt denken und sprechen. Und der Teufel ist, glaube ich, der, der in allererster Linie diesen Typen hier adressiert, dass er überhaupt aufhört zu atmen, zu leben, zu entscheiden und zu gestalten. Und er prägt natürlich diese anderen Bereiche auch mit. Und ich mache dir Mut, dass du, wenn du versucht bist, und das machen wir dann auch gleich bei den praktischen Beispielen, als Geschäftsführer zu handeln. Weil nur der kann hier reagieren. Das Kind, ich, das will immer mehr Schokolade. Das ist nun mal so. Okay, jetzt haben wir den ersten theoretischen Teil gehabt. Jetzt machen wir kurz Pause, atmen durch, tauscht euch aus über das, was ihr gehört habt. Vielleicht gibt es alle Tischen auch den Bedarf. Wenn ihr keine Lust zu reden habt, steht einfach auf, lauft rum, holt euch was zu trinken. Ihr müsst nicht miteinander sprechen, aber ihr könnt. Okay. Ja, es gab doch ein recht intensives Raunen im Raum. Schön, dass ihr euch austauscht. Finde ich richtig stark. Wir hatten auch ganz nette Gespräche. Am Tisch fand ich schön mit euch. Mann. Ja, wir gehen jetzt in den praktischen Teil. Wir werden keinen praktischen Sechsteil jetzt haben. Ja, das natürlich nicht. Aber wir werden versuchen, was können wir jetzt nur damit in unserem Alltag machen. Der wird jetzt auch kürzer und ich denke auch nicht ganz so theoretisch und umfassend. Wie also begegnen wir Versuchungen? Das erste haben wir schon gemacht. Wir haben am Menschenbild gedreht. Ja? Wir haben uns Modelle geschaffen, um Dinge zu verstehen. Und wir haben den Typen hier kennengelernt. Und der Typ ist der, der mir tatsächlich auch hilft. Ja? Indem ich mir bewusst mache, dass ich verantworte, was hinter mir in meiner Firma Nikolaus Franke alles läuft. Ja, und der gibt mir auch wieder Gestaltungsmöglichkeiten und er gibt mir eventuell die Möglichkeit, von Freiheit. Und deswegen gibt es jetzt im zweiten Teil vor allem um Freiheit in Sexualität. Nicht um die Abwesenheit von Sexualität, nicht um die geringen, sondern dass ihr Möglichkeiten schafft, wie die Freiheit über Sexualität in eurem Leben eventuell zunehmen kann. Und über Versuche. Ja? Ja? Wie beim Kain da, Mose, ja, da heißt es ja, die Sünde verlangt nach dir, du aber sollst über sie herrschen. Ja? Du sollst ja nicht untertan sein. Also Tipps an den Geschäftsführer, und ich habe mich ein bisschen suboptimal platziert, das Zepter, das hätte ich woanders hin machen sollen. Ja, es war ein Phallus-Symbol geworden. Ich meine, also der Typ soll wieder anfangen zu regieren in seinem Leben. Zusammen natürlich mit Jesus, das ist ganz klar. Das Erste, was wir hier, will man immer wieder auf Bilder mich zurückbeziehen, machen können, ist Folgendes. Geistliche Hilfe in Anspruch nehmen. Denn wir haben ja festgestellt, dass ein Teil all dessen geistlichen Ursprungs ist. Ich bin überzeugt, dass manche Bilder, manche Inhalte von Pornografie direkte Ideen des Teufels sind. Der Regisseur entsprechend geprägt hat, der die Bilder nachbearbeitet hat, und die entfalten in unserem Leben eine negative Saat. Und ich glaube, wir tun es gut an dieser Stelle, es mit Luther zu halten und dem Teufel zu entsagen. Ja, und auch zu widerrufen. Es bedeutet aber auch, dass wir an unserem Herzen ansetzen müssen. Dass dieses Herz, was nicht ist, in der Bibel heißt es, dass das steinerne Herz wieder fleischlich werden soll. Ja, ich will da jetzt auch da keine Exegese machen, aber dass zumindest die Erneuerung ist, dass Herzens mit Jesus erwünscht ist. Ja, und auch eine Bekehrung des Herzens. Das meint auch, dass wir uns selbst verleugnen müssen. Ja, und eben nicht mehr das Ego auf dem Thron. Ja, der Geschäftsführer entscheidet sich, dass da eine andere Herrschaft ist und nicht mehr das eigene. Und das Zweite ist, dass es auch heißt in der Bibel, dass wir in Jesus der Sünde gestorben sind. Und mit ihm gestorben und auferstanden. Und das ist ein Punkt. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, mit dem ich da gearbeitet habe, der sagte irgendwann, nein, ich glaube, ich gab ihm den Tipp und sagte, weißt du, wenn die Versuchung das nächste Mal kommt, geh davon aus, Jesus ist in deinem Herzen und mach's wie Luther, dann schick Jesus, dass er aufmacht die Tür, wenn der Teufel anklopft. Und ich habe ihn später getroffen und sagte, den Satz, den habe ich zelebriert. Ja, Jesus hat eine Menge Besuch von Versuchen gekriegt und ich war aus dem Schneider. Ja, dass wir uns wirklich auch in Jesus bergen und verbergen, in der Gewissheit, dass Jesus, wie es im Hebräerbrief heißt, auch in allem versucht worden ist. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass Jesus auch Testosteron hat. Ja. In Jesus der Sünde sterben. Und dann lesen wir im Epheserbrief von diesen herrlichen geistlichen Protektoren. Ihr kennt sie, die Waffenrüstung Gottes, ja? Auch dazu kann ich jetzt keinen Predigtext liefern. Aber ich finde es großartig, wie praktisch die Bibel ist. Dass wir uns auf unser Heil besinnen können und auf die Zukunft schauen, dass wir heile sind. Dass wir die Stiefel der Bereitschaft anziehen können, einfach kräftig loslegen und alles geben im Gottesreich. Ja? Und wenn wir immer anfangen, mit unseren Arbeitskollegen über Jesus zu reden, wenn wir versucht sind, hat der Teufel bald keine Lust mehr, uns zu versuchen. Ja? Also es gibt viele Dinge, die wir tun können, um wieder Gestalt anzunehmen. Aber wir müssen natürlich die Rüstung als Geschäftsführung uns anlegen. Das sind bewusste Schritte, die kriegen wir nicht so zufällig mal irgendwie mit. Geistliche Protektoren anlegen. Das musst du für dich natürlich durchdeklinieren. Jeder römische Legionär musste sich auch mit seiner Rüstung auseinandersetzen. Ja? Was bedeutet das nun für mich? Bin ich eher der Typ, der mit der Bohrpflanze loslegt? Ja? Oder eher der Gladius, der Schwertfreak? Ja? Das spielt schon da auch mit rein. So sieht es doch schon mal besser aus. Finde ich eine angenehmere Situation. Und das Zweite ist, ja, Gott kommt in Jesus auch in diesen Augenblick mit rein. Er ist nicht der Typ, der oben auf der oberen Ebene ist und guckt, wie plagen sich die Gladiatoren in der Arena, sondern er steht mittendrin. Er war selbst Gladiator. Und der nächste Punkt, wie diese Situation doch schon viel besser aussehen kann, ist, wenn wir in echte, lebendige, ehrliche, transparente, dauerhafte geistliche Gemeinschaft eingebettet sind. Wenn wir füreinander einstehen. Ich glaube, Bonhoeffer hat den Satz gesagt, der Jesus im Herzen meines Bruders ist immer stärker als der Christus im eigenen Herzen. Und ich mache die Erfahrung, dass wenn ich keinen Glauben habe, dass ich irgendwas schaffe, aber ich bitte meine Freunde, dass sie für mich beten, haben sie Glauben an Christus und nicht an mich. Und viele Pornomänner, mit denen ich arbeite, die rufen mich an oder schreiben mir SMS, wenn sie gefährdet sind. Und ich bin im Auto, weiß ich, und ich fange an zu beten für die und ich bin überzeugt, dass Jesus die rauskämpft. Und das ist Power. Das bedeutet für dich, wenn du in irgendeinem Teil deines Lebens wirklich mit was ringst, und es muss nicht Sexkram sein, ja, es kann was anderes sein, wenn dich irgendwas versucht oder einschränkt, such dir Freunde, mit denen du reden kannst, denen du die Dinge auf den Tisch legen kannst und mit denen du kontinuierlich unterwegs bist und die für dich beten und die Dinge mit bearbeiten. Hole dir also irdische Hilfe, Umstände, Menschen. Der nächste Punkt, wir hatten das heute schon in der Konfi-Stunde, weil es gibt auch biblische Kampfgenossen, von denen können wir nur lernen. Von einer meiner liebsten Glaubenshelden ist Josef. Josef in Ägypten ist, finde ich, der Kracher. Das ist unser Freund Potiphar, das ist seine Frau. Ja, er geht auf Dienstreise, was weiß ich, Potiphars Frau liest ihren Lieblingsroman von Rosamunde Pilchus, ja, Sklaven der Leidenschaft, kommt ja auch auf die Idee, ja. Und dann kommt hier unser Freund, ja, der sieht ja nichts an in seinem Dienst, oh, Arsch, das wird nichts Gutes hier. Hallo Josef, Tag Potiphar, ich weiß nicht, wie die wirklich hieß, ich habe sie mal so genannt, ja. Und er versieht hier seinen Dienst, spielt sich davon. Josef ruft ihn zurück. Oh, oh, yeah. Gieß bitte auch mich, ich meine die Blume auf meinen Nachttisch. Leg dich zu mir, sagt sie. Komm, komm zu mir. Die Versuchung lockt uns, ja, auf vielfältige Weise. Und dann fährt sie ihren Monsterarm aus. Und der Josef, er flieht. Und er flieht hier. Und fliehen ist etwas, das ist nichts Ehrloses. Ich glaube, wir haben eine falsche Vorstellung von fliehen, als wäre fliehen peinlich. Aber es gibt einen herrlichen Spruch in der Antike, der heißt, wer früher flieht, kann später kämpfen. Fliehen hat Ehre. Du kannst nicht passiv fliehen. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin dann mal so geflohen worden, jetzt bin ich weg. Sondern du musst dich entscheiden als Geschäftsführer, Achtung, Beine, schlechte Situation, Standortverlagerung. Und du entwindest dich dieser Situation. Und das ist tatsächlich nicht nur an der Stelle mit Josef, sondern das ist was, was die Bibel auch im Neuen Testament als Logik immer wieder uns sagt. Paulus schreibt, flieht die Porneia, ja, flieht die Hurerei und Unzucht. Jesus sagt uns, reiß dir dein Auge aus, wenn es dir zur Sünde verführt. Das ist dieselbe Logik. Lebe nicht, ja, mit irgendwie diesen Dingen und ständig versuchen. Im Thessalonicher heißt es, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das nimmt uns keiner ab. Ja. Fliehen kann man dann auch feiern, wenn es gelungen ist. Wenn es gelungen ist, ruft deine Kampfgefährten an und sagte, ich habe es geschafft, das war eine gute Woche. Es ist wie so eine Art Training, wo man immer mehr steht. Viertens, ruft dir deine Gottesbeziehung und deine Heiligung vor Augen. Das ist wieder ein Punkt von Josef. Der Josef sagt im Vers vorher, wie sollte ich ein solches Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ihm ist klar, wenn er sich die Frau seines Chefs angelt, drückt er was wir am Anfang hatten, diese Rebellion gegen Gott aus, dass er sich selbst die Regeln gibt, dass er gegen Gott sündigt und er ruft sich vor Augen, ich will ja Gottes Freund sein und will das ausdrücken und so hat er die Kraft, all das auf sich zu nehmen und hier standzuhalten. Ja, da mache ich Mut dazu, immer wieder auch zu denken, Moment, wo stehe ich hier eigentlich? Fünftens, analysiere Zeitpunkt, Ursache, Konsequenz. Ich glaube, wir Männer, wir sind oft sehr intuitiv, ja, aber manchmal ist es gut, auch kurz innezuhalten. Und wir machen so, wir gucken in uns rein, mein liebes Kind, was willst du gerade? Ich habe mit so einem 60-jährigen Mann mich ausgetauscht, der auch eine Zeit lang mit Pornos gekämpft hat, und er sagte, ich habe mir angewöhnt, bevor ich irgendeiner Versuchung nachgehe, frage ich mich, was willst du wirklich? Die Frage kriege ich immer hin. Und das Interessante ist, dann antwortet mir mein Herz manchmal etwas ganz Gutes und Sinnvolles, was ich eigentlich auch wirklich will. Dann gehe ich in meine Werkstatt und baue. Ja, oder was auch immer mir mein Herz sagt. Und ich mache dir Mut, also hier wirklich die Ursache zu benennen, den Zeitpunkt anzuschauen. Jesus wird nach seiner Taufe in die Wüste geführt und er wird dort versucht. Seine Versuchung ist eingebettet in den Heilsplan, ist eingebettet in die sichtbaren Dinge und Entscheidungen, die er getroffen hat. Und wird belohnt mit Engeln, die ihm dienen. Ja, also da passiert was. Ich mache die Beobachtung, dass Männer wie Frauen versucht werden, wenn sie klare Entscheidungen, die eine geistliche Relevanz haben, treffen. Wenn sie in die Mission gehen wollen, auf die Bibelschule, wenn sie sich taufen lassen möchten. Und plötzlich brodelt es an allen Ecken und Enden. Und der brüllende Löwe gibt nochmal alles, was er hat. Ja, und das hilft uns manchmal vielleicht auch Dinge einzuordnen, die passieren, besonders wenn sie geistliche Ursachen haben und dann auch geistliche Reaktionen erfordern. Manchmal sind wir vielleicht auch kulturverseucht und der Geschäftsführer muss sich überlegen, Moment mal, Bildungsplan NRW, ist das mein Bild von Menschsein? Oder gibt es hier gerade eine neue Ebene von Prägung, zeitgeschichtlich, die ich mal neu prüfen lassen muss? Ja, also da passieren auch immer wieder Dinge und da muss man innehalten, okay, was passiert jetzt, wovor lasse ich mich auch verunsichern? Das unten habe ich ja gesagt. Sechstens, meditiere das Wort Gottes. Das hast du schon am Anfang gesagt, Hans, finde ich so stark, ja, dass wir Verse auch dabei haben können, die uns helfen. Jesus macht es genauso in der Versuchung in der Wüste, knallt dem Teufel die Bibelverse um die Ohren. Es steht geschrieben. Ja. Diene dem Herrn allein. Und was mir ganz wichtig ist, das hat zwei Ebenen mit diesem Wort Gottes, was ich hier meine. Das eine ist das unmittelbare, positive, was du in deinem Leben aussprichst als Gegenargument. Das zweite ist aber auch, dass das Wort Gottes dir wie eine neue Philosophie geben lässt, dass dein Denken und deine Eltern-Ich erneuert werden kann. Ich will euch zwei Geschichten erzählen von Männern, die frei geworden sind von Pornografie. Der eine sagte, in der Bergpredigt steht, die, die reinen Herzen sind, wollen Gott schauen, werden Gott schauen. Und ich will alles in meiner Macht Stehende tun, um die Reinheit meines Herzens so gut ich kann zu erkämpfen. Und das wurde seine Philosophie. Ist auch eine Form, Wort Gottes zu meditieren, Wort Gottes zu meditieren. Und ein anderer sagte, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus Jesus. Und dann hast du immer wieder die Philosophie, ich könnte auch nicht sündigen. Ja, und das meine ich also nicht, dass du immer nur das Wort Gottes parat haben musst, was wichtig ist. Es ist wirklich wichtig. Aber auch, dass du eine neue Philosophie, dir neue Lieblingsverse schaffen kannst. Jesus selbst ist das Wort, ja, aber ach, das ist jetzt vielleicht etwas schrecklich kompliziert. Ich hoffe, darüber muss ich nicht predigen, das habe ich selbst noch nicht so ganz verstanden. Ja, also da kann man sich auch verlieren. Manchmal hilft es auch, Verse dabei zu haben, die einem helfen, Bibelverse auf die Rechner zu schreiben, was weiß ich. Siebtens, die anonymen Alkoholiker haben einen Spruch und der heißt, du bist so krank wie deine Geheimnisse. Und da ist viel Wahres dran. Die Männer, mit denen ich arbeite, sobald die Licht dran lassen, sobald die mal beichten, die Dinge transparent machen, Und besonders, wenn sie anfangen, eine Rechenschaftspflicht mit mir einzugehen und mir zum Beispiel zu sagen, hey, da und da bin ich gefährdet, bitte fang einmal im Monat nach. Kriegen die viel mehr Boden unter die Füße. Wie ich frei geworden bin von Pornografie, das war eigentlich, ich muss es leider bekennen, mein Stolz. Und zwar hatte ich mit meinem Seelsorger einen Handel ausgemacht, dass ich ihm immer eine E-Mail schreiben muss, bevor ich Pornos schaue. Nun stellt euch vor, da sitzt Nikolaus Quanke abends in seinem Studienzimmer. Ja, lieber Rolf, ich bin jetzt schwach und geil und deswegen schaue ich mir Wilde Krankenschwestern Teil 3 an. Tschüss, Gottes Segen, dein Nikolaus. Diese E-Mails gab's, aber ich habe sie nie abgeschickt. Es war mir einfach zu blöd. Ich habe die Kiste runtergefahren, bin in den Blog gegangen, was, weil ich einen Freund besucht habe, Drohnen lernen. Und ich habe angefangen zu tricksen. Ja, der Anteil in mir, der doch irgendwie wollte, hat angefangen, sich irgendwelche anderen Sachen anzuschauen, die eben vielleicht noch nicht nackt sind und noch keine Pornos sind, damit er ja keine E-Mail schreiben muss. Ja, also völlig unlogisch. Ja, wir gehen den Weg drum. Aber kontinuierliches Licht hat geholfen. Und ich mache dir wirklich Mut, scharfe Licht in den Punkten, wo du gefährdet bist oder auch, wo du was verändern willst. Unser Freund Lot lebt in der Höhle, hatten wir ja. Und manchmal leben wir in der Höhle und halten in einem unguten Zustand auch ungut aus, anstatt gut zu gestalten. Ich erzähle euch die Geschichte von Mario. Mario hat auf Arbeit viel Stress gehabt, viel Frust gehabt. Und er fuhr immer wieder von Arbeit nach Hause und ging mit diesem Frust in seiner Bedürftigkeit zur Gefühlsregulation, zur Pornografie. Und sein Slogan wurde, ich bin aufgefordert, besonders vorausschauend zu fahren. Und wenn er merkte, die Situation ist haarig, meine Gefühle sind schlecht, ich will eigentlich jetzt nach Hause fahren und diese Dinge tun, dann fahre ich nicht nach Hause. Ich gehe gar nicht in die Höhle, sondern ich besuche erst meine Freunde, schaue mit denen die Sportschau, trinke ein Bier, ich hoffe, es gab keine Suchtverlagerung bei ihm. Ja. Und er hat es geschafft. Er ist echt frei geworden. Aber ihr merkt auch, die Wege sind unterschiedlich. Jeder dockt woanders an. Und das ist auch der Grund, warum ich euch hier so einen bunten Strauß aufmache und nicht so sehr in die Tiefe gehe, weil vielleicht jeder von euch sich ein, zwei andere Gedanken ausnimmt für sein Thema. Das war auch mein Anspruch heute. Neuntens, das habe ich schon angedeutet, freue dich deiner Prüfung. Alles andere sollte dir Sorgen machen. Die, die der Teufel schon hat, die braucht er nicht mehr versuchen. Macht er vielleicht trotzdem noch, das will ich gar nicht so unbedingt in Frage stellen. Es macht ihm wahrscheinlich auch einfach Spaß, Böses zu tun. Es ist wie so ein Programm, das einfach auch Böses tun muss, glaube ich. Allerdings für dich gilt, freue dich deiner Prüfung. Drehe die Versuchung in Lobpreis. Tu es zur Ehre des Herrn und vielleicht heißt es dann auch bald für dich, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Zehntens, wenn der Teufel schon Bio-Bücher lesen kann, solltest du zumindest dein Bio-Buch kennen. Was sind deine echten Mängel, deine Verletzungen, die Stöcke, die zwischen deinen Beinen immer wieder funktionieren? Welche Gefühle von dir sind irgendwie mit Versuchung verbunden? Wie sieht deine Vergangenheit aus, deine früheren Erfahrungen damit? Wo bist du gefährdet? Wo hast du auch egoistische Motive, die du noch irgendwie bedienen magst? Ja, sei an der Stelle auch demütig. Wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wisse, da gibt es vielleicht noch einen Punkt, wo du gefährdet bist. Bleib an dieser Stelle in der Anbindung an deinen Herrn. Und das heißt auch, es ist gut, wenn du weißt, wie dein Körper funktioniert. Wenn wir Menschen wissen, dass alle starken Gefühle abgespeichert werden, alle, dann ist es manchmal auch leicht zu analysieren, worum ich jetzt gerade irgendetwas will. Wenn du jetzt zum Beispiel an ein Lieblingsessen denkst, was weiß ich, was für einen Braten du magst oder Fleischsalat im Leithaus, ja, der Geschmack des Fleischsalates hat Glückshormone in deinem Kopf ausgestattet und wenn du den nächsten Fleischsalat im Leithaus siehst, wirst du wissen, bevor du kostest, das wird gut. funktionieren. Und genauso ist es mit all diesen anderen Dingen. Du musst deine Biologie schon kennen. Und dann kannst du auch in Zucht nehmen. Ja? Dann funktioniert es. Kannst du sagen, Moment mal, klar, das willst du jetzt, Kind. Aber die Geschäftsführung sagt, noch ein bisschen durchhalten. Und dann kannst du deine geliebte Frau küssen oder was auch immer. Ja, weil das, diese Biologie ist oft auch etwas, was weg von der partnerschaftlichen Idee Gottes führt. Die Idee von Sexualität, die Gott hatte, ist partnerschaftlich schenkend, wärmend. Und oft bei diesen Versuchungen wird Sexualität eher etwas auf mich gerichtetes, was meine Gefühle organisieren helfen soll. Mein Cognac. Ja? Und das wiederum nimmt aber der Idee das, was sie sein soll. 11. Widerstehe, trainiere widerstehen. Und im Training fallen wir hin und stehen wieder auf. 7-mal fällt der Gerechte. Ja, eigentlich geht der Vers in eine andere Richtung. Ja, und dann geht es mit den Gottlosen. Ich reiße das jetzt aus dem Zusammenhang hier. Bitte entschuldigt. Wichtig ist mir, gehe nicht davon aus, dass plötzlich der Geist Gottes in dein Leben kommt, das alles wegnimmt und sagt, du bist erlöst. Sondern gehe davon aus, dass das, was du in dein Leben gelassen hast, du mit Gottes Geist in Jüngerschaftsprozessen, in Training, Stück für Stück wieder unter deine und Jesu Füße packst. Ja, alles andere ist auch oft der Versuch, dass wir ein bisschen versuchen, die Verantwortung wegzuschieben. Wir sind gleich fertig. Im Training wird man besser, wer fällt, muss wieder aufstehen, fallen wir manchmal dazu, verlangsamt aber das Training. Ich mache die Erfahrung, dass wenn zum Beispiel meine Pornomänner, die da kämpfen, anfangen aufzuhören, das zu konsumieren, dass sie noch lange von den Bildern gejagt sind, von den Erinnerungen an die Videos. Und nach meiner Erfahrung dauert es ca. 3 bis 5 Jahre, bis die Bilder ausgehungert sind und verblassen. Ja, und dann kommst du an dem Punkt in Freiheit. Die Erfahrung, die ich aber auch mache, wenn Männer eine Weile auf das verzichtet haben, und dann haben sie mal so wieder einen Rückfall und schauen sich das an, dass die Bilder dann ganz, ganz, ganz lange dabei sind. Weil dort dann nochmal viel, viel mehr Gefühle beteiligt sind und diese Bilder wie nochmal so einen extra Stempel bekommen. Hier mache ich also Mut, zieh durch. Auch was den Trieb angeht, ja, unser männlicher Trieb, wir haben so verschiedene Vorstellungen vom Trieb und den gibt es auch. Machen, ist gar keine Frage. Nur das Hochspannende ist, dass der männliche Trieb tatsächlich plastisch ist. Der verändert sich mal. Zum Beispiel passt der Körper, was er an Produktion hat, in, ja, entschuldigt den Ausdruck, ja, Sperma und aber auch in Hormonen, dem der Menge an, wie sie gebraucht werden und abgeholt werden. Das heißt, also wenn jetzt zum Beispiel ein Mann anfängt, das zu stoppen, vielleicht eine Selbstbefriedigung aufzuhören, dann geht erstmal sein Hormonspiegel durch die Decke und er denkt, ich sehe überall Frauen, ich werde verrückt. Oder Männer, oder was auch immer sein Thema ist. Ja? Ich sehe, halte es gar nicht mehr aus. Aber dann nach 6 Wochen produziert der Körper immer weniger und der Mensch kommt in eine echte Freiheit hinein und es pegelt sich auf niedrigem Level ein. Die Mönche sind nicht dauerhaft massiv unter Druck. Die sind eher in einer viel größeren Freiheit als ein Mann, der jede Woche Sex mit seiner Frau hat, weil der Körper kontinuierlich wieder produziert. Hilft dir vielleicht, neu über Hormone nachzudenken? Deswegen haben wir natürlich trotzdem Hormone, gar keine Frage. Man ist selbstverantwortlich, schiebe die Verantwortung nicht ab. Im Training bist du selbstverantwortlich für das, was da passiert. Und dein Trainer ist nicht schuld. Ja, natürlich auch nicht um das Problem kreisen. Ja, man kann Probleme auch machen, wenn man es übertreibt. Und das ist, wenn ich mich recht entsinne, jetzt der letzte Gedanke, den ich in diesen Vortrag gepackt habe. Lebe heil und zielorientiert. Lauf dem nach, was da vorne ist. Genau wie Paulus schreibt, ich laufe nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich jage dem nach, was da vorne ist. Und ich nehme meinen Leib in Zucht. Er schafft es, den Leib in Zucht zu nehmen, weil er das Ziel hat, weil er dem nachjagt. Und natürlich auch, weil er Paulus ist und unglaublich diszipliniert. Er ist eben auch Paulus. Aber dennoch, es hilft, nach vorne zu schauen, wo ich hin möchte. Und das ist irgendwann bei Jesus sein. Ja, sei hier auf diesem Weg. Jage dem nach. Und in der letzten Konsequenz bedeutet es auch, dass du manchmal schlauer sein musst als die Bibel selbst. Weil nicht alles in der Bibel steht. Ja, das Smartphone, ja, der Porno to go, steht nicht in der Bibel. Ja? Also, allerdings steht in der Bibel in Jakobus 4,17, dass wir weise sein sollen. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Der Geschäftsführer bleibt in der Verantwortung, sich in jeder Zeit neu auf Gottes Wege hin auszurichten. Ich schicke euch gerne diese Präsentation zu. Wenn ihr nochmal drüber nachdenken wollt, müsst ihr mir dann einfach noch eure E-Mail-Adresse sagen oder ich schicke es einzeln, die es weiterleiten. Das waren so meine Gedanken. Ich habe das Ding auch klein ausgedruckt, das kann man sich ins Portemonnaie legen, hilft vielleicht mal. Das waren meine Anmerkungen, Anregungen, aber vielleicht habt ihr auch noch ausgezeichnete Ideen. Deswegen finde ich es auch gut, wenn jetzt vielleicht einer von euch oder mehrere sagt, hey, ich habe noch Folgendes gemerkt und das hat mir gut getan. Das will ich teilen. Oder wenn jemand noch eine Frage hat, immer rausnimmt. Jetzt also mal ein kurzer Augenblick, wo wir Fragen stellen können. Oder nochmal uns gegenseitig auch lehren. Okay, so. Wenn keine Fragen sind, auch okay. Soll ich noch ein Gebet sprechen? Ich würde noch ein Gebet sprechen und ich fände es schön, wenn die Band, weil ihr habt schön, echt coole Mucke gemacht, das zweite Lied nochmal spielen könntet. Geht das? Das mit der Quelle, weil da dachte ich echt an unser Thema. Wir hatten eine gesalbte Liedauswahl heute. Und vielleicht könnt ihr im Gebet an den Hirten denken. Großer Gott im Himmel, wir danken dir, dass du uns zu Männern gemacht hast. Das ist sehr gut. Und wir danken dir auch, dass du all das ausgedacht hast. Ja, und Jesus, wir klagen dir auch, dass in unserer Gesellschaft so vieles aus dem Ruder gelaufen ist, dass so viel Sexualität als Götze angebetet wird und dass der Teufel so viel Macht bekommen hat über Menschen, auch besonders über die Jungs und Mädchen, die gerade groß werden in unserer Gesellschaft. Und wir bitten dich, Jesus, dass du eintrittst für unser Volk und hier auch ein Umdenken bewirkst. Zugleich bitte ich auch für meine Brüder und für mich, dass du uns stärkst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns Disziplin lehrst und dass du uns auch immer und immer wieder zur Demut zu dir zurückbringst. Danke für den Abend, bitte segne noch die Gespräche und dann die Nachhausewege.